Hallo Philipp,
Hallo
du willst noch ein Wort machen?
Antonia.
Nee.
Bitte?
Mir ist aufgefallen, dass am Anfang der Sendung wir immer übereinander plappern, weil wir so aufgeregt sind und uns so freuen.
Ja, müssen
und
wir.
Und habe ich mir diesmal vorgenommen, jetzt die Fresse zu halten.
Hat nicht geklappt.
Entschuldigung, den Mund zu halten.
Hat nicht geklappt.
Und
wir haben nämlich,
hab's nicht gemacht.
Ja, wir haben wieder vor Aufregung beide sofort Hallo geschrien.
Ah!
Aber es geht ja.
Reingegrätscht.
Also es ist in Ordnung.
Wie geht's?
Gut geht's mir, muss ich sagen. Ich freue mich, dass wir uns endlich wiederhören. Es ist ja nicht so, als würden wir uns nicht auch so öfter hören, aber wir haben jetzt doch eine recht große Zeitspanne zwischen den Folgen gehabt, weil wir viel zu tun hatten. Finde ich nicht schlimm, aber ich freue mich umso mehr, dass es heute wieder losgeht, würde ich mal so sagen. Deswegen bin ich richtig gut drauf. Bin ich heute Morgen aufgewacht, dachte, wie schön.
Ich auch. Och
ja?
Mann, ist das nicht schön, wie
ist
wir uns
lieben. Ist das nicht schön?
Ja, ich bin auch aufgewacht und dachte, ach, wie schön, gleich mache ich den Poddy.
Ja, ich habe es auch richtig vermisst. Es ist wirklich, es ist wirklich wahr. Vor allem jetzt passiert ja gerade so viel draußen.
Ja, total.
Es ist Frühling und jetzt damit, gleich vorab, damit wir noch aufgeregter sind. Wir haben eine Sache komplett aus den Augen und aus den Ohren verloren, Antonia.
Was denn?
Es gibt unseren Podcast jetzt exaktemente ein Jahr.
Boah, nee, so. Eigentlich müssen wir da jetzt ein Lied anstimmen. Warte.
Nee, nein, Moment. Dann schalten wieder
doch.
Alle aus. Nein.
Nein, wir müssen ein Lied
was
jetzt spielen.
Was denn für ein Lied?
Wie, das für ein
ich
Lied? Ist
Angst.
Ja wohl klar. Warte mal. Nee,
ja,
ist nicht so ganz klar. Ich muss noch
so
kurz überlegen, aber gleich spiele ich es an.
So, oder wir machen es nächstes Mal.
Ich
wollte das,
das
jetzt
muss
nicht
jetzt
so ein,
kommen.
Ich wollte nicht so ein Riesending jetzt draus machen.
Nein,
man
das
feiert
ist ein
ja heute Corona-konform.
Wer hätte, Philipp,
jetzt reden
ganz
wir die ganze
ehrlich,
Zeit
hättest,
übereinander.
Hättest du das gedacht?
Also jetzt haben wir die ganze Zeit übereinander geredet und dann schön wieder eine Pause gehabt, beide. Also es hat sich nichts geändert in einem Jahr. Wunderbar. Also,
hättest du das gedacht, dass wir nach einem Jahr immer noch hier sitzen und das machen?
Also ehrlich gesagt ja, weil uns ja egal war, wie viele Menschen zuhören. Also am Anfang haben uns ja 10 Menschen zugehört. Und wenn uns heute immer noch 10 Menschen zuhören würden, glaube ich, würden wir es immer noch machen. Also deine Frage war ja, hättest du gedacht, dass wir es immer noch machen? Ich sage ja, das glaube ich schon. Was ich aber nicht gedacht hätte, ist, dass wir so eine große und wirklich tolle Community uns aufbauen in einem Jahr. Das hätte ich wirklich nicht gedacht und ich hätte nicht gedacht, dass es so ein, also A, dass es jemand interessiert, was wir hier erzählen, so, und B, dass es anstiftet sozusagen zur Freude und zum Mitmachen. Das habe ich nicht so doll erwartet. Ein bisschen schon, das war auch unsere Intention, aber dieses sozusagen, dieses Ansteckende an der Vogelliebe und was dadurch erreicht wird, dass man dafür irgendwie einen Blick bekommt und die Natur mehr schützt und die Vögel, was uns da zurückgespielt wird an Feedback, ist schon wirklich, wirklich schön. So.
Ja, total. Also solche kühne Gedanken, dass das so weit geht, hätten wir nicht gemacht. Und hier kommt das Lied. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you got the love I need to see me through.
Schön.
Das ist jetzt gut.
Nein, lass an. Lass uns ein bisschen an. Komm.
So, aber einmal hier ein bisschen Musik
nein,
auf der Kirmes gehabt.
Das musste auch sein. Florence and the Machine hat übrigens, haben wir ja letztens schon mal gespielt. Die Geschichte dazu haben wir schon erzählt, das machen wir jetzt nicht nochmal. Aber uns haben einige Nachrichten erreicht, wo Menschen sich dafür bedankt haben und gesagt haben, danke, dass ihr mir Florence and the Machine wieder auf den Radar geholt habt. Und das finde ich auch cool. Ja.
Ach, wie schön.
Ja, das habe ich öfter bei in unserem Instagram-Postfach gelesen. Und das freut mich natürlich auch, wenn man also nicht nur irgendwie zum Vogelschutz anstiftet, sondern auch so ein paar Musiken wieder ins Gedächtnis ruft, weil das kennen wir ja auch alle. Also ich habe das auch bei manchen Leuten, die habe ich rauf und runter gehört vor 10 Jahren oder so und dann aus irgendeinem Grund, nicht weil ich die plötzlich doof fand oder weil die irgendwie, keine Ahnung, was Blödes gesagt haben, sondern aus irgendeinem Grund hat man die dann nicht mehr gehört und auf einmal kommt das wieder und ich kann dieses Gefühl nachvollziehen, wenn einem das so jemand sozusagen auf dem Silbertablett serviert. Deswegen habe ich mich gefreut.
Ja, natürlich. Ich meine, was gibt's Schöneres, als irgendwelche Menschen oder ja. Musiker, die man geliebt hat, dann wieder zu hören, das ganze Album irgendwie zu kennen,
ja,
und sich über jedes Lied zu freuen.
Und ich habe das nach der letzten Folge auch, muss ich gestehen, habe ich es wieder ein paar Mal rauf und runter gehört. Also richtig klassisch Album von Anfang bis Ende, nicht irgendwie eine Spotify-Playlist oder so, was ja heutzutage viel passiert. Und das Schönste ist, weißt du, woran man merkt, dass man sozusagen damals, vor 10 Jahren, sage ich mal so, noch richtig Alben gehört hat, immer am Ende des Liedes hat in meinem Gehirn sofort
der nächste Song.
Ja. Ist das nicht geil?
Ja, habe ich auch.
Und das hast du ja bei diesen Playlists auch nicht, weil das ist ja durcheinander und dann geht es nach Klickzahlen und so. Das hat ja sehr viel Schönes, diese Spotify-Auflistung oft. Aber dieses Gefühl, ich habe das immer noch, ich hatte so ein Tina Turner Best-of-Album als Kind. Ich habe ja, also meine erste CD von meinem eigenen Taschengeld war ja ein Best-of-Album von Tina Turner. So, und das sagt viel aus über mich auf jeden Fall. Und da habe ich das heute noch. Und das war ein Best-of-Album. Das bedeutet, das war schon irgendwie eine Zusammenstellung.
Ja, natürlich. Ja,
aber ich habe heute, wenn irgendwie im Radio kommt, we don't need another hero oder irgendwas, habe ich danach irgendeinen anderen Song im Kopf und es sind immer die Reihenfolge von diesem alten Album. Lustig, ne?
Ja. Nee, das finde ich, ja.
Ist normal, das ist
ja,
klar.
Ja, aber ich finde das, ich habe das auch vor allen Dingen bei, wie gesagt, diesen ersten Alben, die man rauf und runter gehört hat und man hat ja damals auch wirklich viel mehr, also.
Wir hatten ja nichts.
Man hat ja auch, wir hatten nichts. Sorry. Vor allen Dingen ich vor dem Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Aber man hat ja wirklich diese Alben,
In Endlosschleife. Man kann fast sagen, ja, genau. Wundgespielt.
Ja. Ich hatte das mit Michael Jackson, mit Thriller, mit dem Album.
Ja, ist ja kurz nach dem Krieg erschienen, das kenne ich nicht.
Das war kurz nach dem Krieg. Und ich war, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als das
damals
war.
Damals schon 90. Ja.
Ja, dann, und dieses Album, wenn das läuft, ich weiß genau, was als nächstes kommt. Ja, genau. Jede Nuance.
Ja.
Und ja, naja, gut.
Ja, war mir manchmal ein bisschen peinlich, dass es bei mir so ein Best-of-Album von Tina Turner war, aber inzwischen finde ich auch das ganz cool, muss ich sagen.
Tina Turner lieben wir doch.
Ja, müsste eigentlich auch mal einfach so völlig random vielleicht am Ende eines Podcasts kommen, weil geht immer. Ne?
Also die Frau.
Geht immer.
Also ich meine, wir haben ja schon mal, wir haben ja über Tina Turner Millionen mal schon geredet.
Ja.
Und sie performt in vielerlei Hinsicht.
Aber noch nicht so oft im Podcast, glaube ich.
Nee, im Podcast. Sie hat eben wenig mit Vögeln zu tun, muss man ehrlich sagen.
Ja, wer weiß. Ich meine, sie wohnt am Zürichsee. Sie wohnt am Zürichsee in Küsnacht und hat 2015 dort die Weihnachtsbeleuchtung gespendet. Und ich habe, solche Dinge weiß ich. Sie ist da hingezogen und hat in Küsnacht am Zürichsee so ein Vorort. Da habe ich nämlich irgendwann mal in irgendeiner Klatschzeitung dieses so ein Bild gesehen, wie sie dort an so einem großen Buzzer steht und jedes Jahr die Weihnachtsbeleuchtung so einbuzzert. Finde ich super.
Ach, wie süß.
Genau,
davor hat sie in Köln gewohnt, möchte
ja,
ich mal
genau,
sagen.
Ja, genau, das erzählst du ungefähr immer.
Ja, nein, habe ich noch nicht in diesem Podcast
erzählt. Nein, aber in
dir und jeder Ameise, die ich treffe.
Ja.
Aber hier habe ich es noch nicht erzählt. Sie hat in Köln gelebt und zwar in der Nähe von meinen Eltern.
Ja.
Und hatte ein wunderschönes Haus, wo wir immer dran vorbeigefahren sind. Und ich habe sie einmal mit ihrem Mann im Auto sitzen sehen. Und
siehst du?
Ich habe mir fast in die Hose gepinkelt.
Siehst du? Ja, genau. Das ist für mich auch
eine
der größten Träume, die ich noch habe eigentlich.
Ja, und weißt du warum? Weil wenn man die Geschichte dieser Frau kennt.
Ja, natürlich.
Die Geschichte mit Ike Turner und woher sie kommt und was das für eine Legende ist.
Wie sie behandelt wurde von ihm und wie sie trotzdem immer.
Nein, aber auch aus welcher Gegend, also woher sie eigentlich kommt und dann dieser Soul und dieser Gesang und das Ganze. Und dann siehst du die auf einmal in Köln-Braunsfeld rumfahren, dann denkst du, Alter, ich flipp aus.
Ja, natürlich. Ja, weißt du? Also deswegen, ich wollte das mal erzählen, vielleicht ist sie ja ein großer Vogelfan, weil ich meine, sie wohnt am Zürichsee, vielleicht sitzen da die Haubentaucher und sie freut sich jeden Tag, aber vielleicht auch nicht, vielleicht streut sie auch Gift. Wir werden das wir werden das mal versuchen herauszufinden, oder?
Tina Turner streut Gift, ich kann nicht.
Nein,
wir sind ja investigativ unterwegs manchmal.
Ja, finde ich auch. Ich finde es auf jeden Fall prima, wie wir jetzt... wieder von Höpsken, Stöcksken auf Höpsken, wie auch immer, gekommen sind. Finde ich super. Aber das möchte ich auch einmal betonen. Nach einem Jahr Mut zu Vögeln Podcast lassen wir uns nicht die Butter vom Brot nehmen, so sagt man so schön, und vor allem nicht vorschreiben, was wir hier tun. Und das ist eigentlich das, wenn man noch einmal kurz zurückschauen möchte, was dir und mir, glaube ich, ich kann da für uns beide sprechen, am meisten Spaß macht, das ist wirklich, wir sind ja nicht irgendwie öffentlich-rechtlich, wir haben niemanden, der das irgendwie hinter uns produziert und uns irgendwie die Inhalte vorgibt. Wir machen das einfach, wir beide machen das machen das so, wie es uns gefällt, und wir freuen uns, dass so viele von euch, die jetzt zuhören, daran teilhaben und uns sozusagen auch damit pushen mit neuen Ideen und auch mit neuen Vögeln, die sie sich wünschen und so weiter. Aber es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, dass man jetzt einfach 10 Minuten über Tina Turner reden kann oder Florence oder was auch immer, ohne dass man irgendwie denkt, das jetzt schaltet der Zuschauer ab, wie man beim Fernsehen ja so schön sagt.
Ja, ja. Also, und du sprichst mir aus dem Herzen, weil ich glaube persönlich, wir sind ja schon lange also ich schon noch länger aber du auch im Geschäft der Unterhaltung tätig, obwohl wir vielleicht Dokus machen und so ein bisschen
auf jeden Fall in der Medienbranche, sagen wir es mal.
In der Medienbranche.
Branche würde man
Branche. Aber zu sehen, dass das, und das wussten, das wissen wir ja auch schon, dass ich wusste das schon immer, du weißt das auch, dass was vom Herzen kommt und was mit Liebe passiert und gemacht wird. Und ich möchte das an auch meine Tochter weitergeben, an jeden, der in einen Berufszweig einsteigt. Das ist das, wo man dann auch Erfolg, ich möchte jetzt nicht sagen, wir sind mega, aber ich will nur sagen, das ist das, was einen erfüllt und am Ende auch zum Erfolg führen wird, weil du einfach das liebst und das schätzt und dich da rein mit all deinen Sinnen da reinsetzt. Und es ist, fördert Kreativität und es fördert auch, jetzt in unserem Fall möchte ich nochmal alle, die zuhören, da einbeziehen, es fördert auch so eine Gemeinschaft, die wir alle momentan brauchen und das ist doch das Allerschönste,
Philipp. Und wenn du von, das hast du sehr schön gesagt, du sprichst auch da mir aus dem Herzen, und wenn du von Erfolg sprichst, dann geht es auch da wirklich in diesem Fall nicht um Geld und Anerkennung, sondern für mich ist zum Beispiel ein Erfolg nach diesem Jahr einfach auch zu sehen, zu merken, das kriegen wir über Instagram viel gespielt, aber auch so, wir kriegen manchmal E-Mails, zu sehen, wie Menschen sich plötzlich Gedanken machen, und vor einem Jahr haben sie das nicht getan. Und wenn das nur 10 sind oder 15 oder 20, in Klammern, es sind übrigens mehr, dann ist das ein Riesenerfolg. Leute, die uns zurückspiegeln, vielen Dank, Antonia, Philipp, durch euch habe ich mir die Augen und Ohren geöffnet.
Das ist das Allerschönste.
Das ist das Schönste, und wie viele da noch bei sind, die uns das nicht so rückspiegeln, also die einfach vielleicht das erste Mal einen Nistkasten aufhängen oder das erste Mal irgendwie im Sommer Wasser hingestellt haben oder auch im Winter. Keine Ahnung, es sind ja so Kleinigkeiten. Und das allein ist ein riesengroßer Erfolg. Also so, und das kann ich gar nicht anders sagen, als dass mich das mit einem riesen Glück erfüllt.
Ja, mich auch. Total. Es ist das Allerschönste. Weil es auch sieht, weil man auch daran sieht, das haben wir schon öfters gesagt, diesen Satz, und dann ist auch gut, dass das, was man liebt, das schützt man. Das, was man, wo man Bewusstsein für hat, das wird man dann irgendwann lieben. Und das zu sehen, dass das wirklich nicht nur eine Theorie ist oder ein Sprichwort oder was auch immer, sondern dass das wirklich so ist, das finde ich genial.
Und das ist man so auch schön. Dass man auch bei diesem Thema, ich habe auch immer gedacht, ich habe das nicht studiert, ich bin kein Biologe, ich bin kein Ornithologe, ich war so schlecht in Bio, habe deswegen was ganz anderes studiert, habe immer auch gedacht, so dieses Vogelthema ist irgendwie für mich auch abgefahren deswegen, und das ist es nicht. Und das man muss nicht Profi-Orni werden deswegen und damit am Ende Geld verdienen, aber man kann so eine Leidenschaft sein Leben lang weitertragen und auch ausbauen. Man muss auch nicht den Anspruch haben, sofort alles zu wissen. Also ich finde, das ist so, oder im Garten alles richtig zu machen. Das finde ich ist auch so schön an diesem Hobby. Du kannst ein komplett verglastes Haus gebaut haben und dann fällt dir jetzt auf, oh, das ist aber doof, da fliegen ja vielleicht Vögel vor. Dann ist das nicht schlimm, dann musst du nur was ändern. Also das war jetzt ein doofes Beispiel. Aber dasselbe mit den Gärten. Wenn mich Leute fragen, was soll ich denn machen? Ich habe den Garten irgendwie, ich habe nur Mist gepflanzt, habe ich jetzt gelernt, weil das hat alles keinen Pollen. Ich habe das einfach aus dem Baumarkt gekauft. Dann schämt euch nicht, sondern fangt jetzt an, das zu ändern. Also ja, genau. Das ist ja auch das Tolle daran, dass man irgendwie nicht... Es zwingt einen ja keiner, von jetzt auf gleich der Ober-Mega-Orni und Naturschützer zu werden. Man kann ja so viele kleine Dinge einfach machen. Und weiter so. Und es macht nur Spaß. Also es macht nur Spaß, weil du natürlich mein Partner in Crime bist, aber es macht vor allem auch Riesenspaß, weil die Leute irgendwie, ich habe das Gefühl, die machen mit. Die hören nicht nur zu, die machen mit und es verändert sich ein bisschen was. Und das hätte ich so nicht gedacht vor einem Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht, aber jetzt geht es los und das ist ja das Tolle.
Ja,
und
aber das
da passt ja auch der also bevor wir den Morgenreport müssen wir auch noch machen.
Ja, klar.
Aber bevor, da passt, finde ich, der heutige Vogel auch super zu, weil das ist ja einer der...
Den will ich verraten, weil er steht nicht im Titel.
Ich verrate den nicht.
Antonia hat ja fast ein, für alle, die das nicht mitgekriegt haben, Antonia hat ja fast ein Jahr Podcast gebraucht, um zu verstehen, dass der Tagesvogel im Titel steht.
Und dann hat sie
immer gesagt, und der Vogel, über den wir gleich sprechen, den verraten wir noch nicht.
Jetzt hör auf, komm.
Ja, sorry, aber das...
Also ihr müsst ihn raten, er fängt mit... Nein, aber der Buchfink, also das ist der Vogel heute. Ist ja einer der häufigsten Vögel in Deutschland. Ich glaube, mit der Amsel so im Wechsel der häufigste.
Ich glaube, er ist der häufigste, aber da kommen wir einfach gleich zu.
Genau, kommen wir gleich zu. Aber ich finde, das passt super zu dem, was wir besprochen haben, weil ich bin mir sicher, dass viele, so wie ich auch vor noch ein paar Jahren, diesen Vogel schon Millionen Mal gehört haben, Millionen Mal gesehen und keine Ahnung haben, wie der heißt. Und so, und was da freue ich mich richtig drauf gleich.
Ja,
so, und jetzt der Morgenreport.
Jetzt der Morgenreport, wir bleiben uns treu, so wie früher. Der Morgenreport, soll ich anfangen?
Ja, ich bitte doch.
Okay, sehr gerne. Ich musste heute, als ich die Runde durch den Garten machte, auch etwas sehnsüchtig ans letzte Jahr denken, weil ich muss sagen, jetzt kommt der Wetterreport wieder. Der letzte April, auch Ende März, war wirklich, wirklich wärmer. Ich finde das eigentlich nicht so schlimm, dass es jetzt so ist. Also bei uns im Osten ist es noch sehr durchwachsen. Wir haben irgendwie nur 10 Grad. Es ist wirklich sehr schleppend, muss ich sagen. Ich habe gerade gelesen, es ist gut übrigens für die Bäume. Es war die letzten Jahre zu früh, aber die die verbrennen oder hauen zu viel Energie raus, wenn sie im April schon ausschlagen, nennt man das ja. Deswegen ist das gut für die Bäume. Wir selber haben natürlich die Sehnsucht nach 20 Grad und Sonne. Es hat alles sein Gutes und April war ja auch früher irgendwie eher noch frühlingshaft winterlich manchmal und durchwachsen. Ich persönlich merke das aber total. Letztes Jahr um diese Zeit haben die Stare wie blöd gebrütet überall. Die sind jetzt hier, aber man merkt, ein Pärchen, also eine Bruthöhle ist besetzt und da geht es schon ab. Die anderen sind zögerlicher. Ich finde das spannend. Dasselbe mit den Meisen. Ich habe das Gefühl, die haben vor 3-4 Wochen angefangen, das Nest zu bauen und haben dann so eine Art Pause eingelegt, als hätten die gespürt, weil die brauchen ja 2 Wochen, die Brut dauert 2 Wochen und dann muss natürlich das Nahrungsangebot da sein, sprich Insekten. Und ich habe das Gefühl, dass sie eine Pause eingelegt haben, weil die gemerkt haben, dass hier eine Kaltfront kommt und bei 10 Grad die Raupen, die sind dann einfach noch nicht da. Und das finde ich so faszinierend. Ja. Also als hätten sie das Nest gebaut, dann haben sie Päuschen gemacht und jetzt machen sie weiter, weil in 2 Wochen wird natürlich das Nahrungsangebot da sein. Dasselbe gilt für Amseln. Wenn ich so gucke, was anderswo schon los ist an Amseln, also in Westdeutschland, wo es wärmer ist als hier, da haben die schon Junge. Das wird uns auch nochmal eingesandt. In Berlin, was von mir hier ein Katzensprung ist und dieselbe Klimazone, haben die Amseln schon ausgeflogene Jungvögel. Und bei mir hier auf dem Land nicht. Hm. Das spricht ja für das Nahrungsangebot.
Ja.
Das finde ich sehr interessant. Also zum Thema Morgenreport. Es ist alles da, was immer da ist. Es geht los. Sie sind in den Startlöchern, aber es zieht sich ein bisschen. Und das Schönste, was ich heute gesehen habe, was ich jetzt erwähnen möchte, ist das Bachstelzenpärchen, was bei mir direkt am Wohnhaus unter so einem kleinen Vorsprung ein Nest gebaut hat und dort brütet.
Ich liebe, liebe, liebe Bachstelzen.
Ja, ich auch.
Ja, wie schön.
Und ich bin, letzter Satz dazu, deswegen sitze ich übrigens auch für alle, die das nicht sehen und wissen, ich sitze gerade im Schlafzimmer, weil der eigentliche Ort, wo ich den Podcast aufnehme, ist zu laut, weil wir bauen einen alten Stall, der schon kaputt und eingefallen ist, den bauen wir zurück und die Genehmigung dafür hat sehr lange gedauert. Deswegen können wir ihn erst jetzt zurückbauen. Wir haben aber ein artenschutzrechtliches Gutachten anfertigen lassen, dass da gerade niemand mehr drin brütet, auch keine Fledermäuse und so weiter. Mhm. Das ist natürlich alles hier auf der sicheren Seite. Aber was glaubt ihr, wie ich geschwitzt habe, als vor 2 Wochen Frau Bachstelze bzw. Herr Bachstelze dort rumsprang mit Halmen im Haar und auf diesem Stall unter so einem Vorsprung ein Nest bauen wollte und ich wusste, das Ding wird abgerissen. Ey, sorry, aber ich bin durchgedreht, ne? Ich bin wirklich
was
durchgedreht.
Was hast du gemacht?
Was ich gemacht habe, ist, dass ich die tatsächlich schweren Herzens, während ich gemerkt habe, dass sie da rumspringen, habe ich da so ein bisschen Randale gemacht und habe da halt dran rumgepiekst, was einem wirklich im Herzen wehtut. Aber mit dem Wissen, dass sie dann merken, oh, das ist aber kein guter Platz hier, ist das besser so als gar nicht. Und dann habe ich nämlich nachgelesen, Bachstelzen testen mehrere Tage lang verschiedene Orte. Das heißt, das Männchen legt da so Halme hin und zeigt es dem Weibchen, was natürlich super süß ist. Und dann sagt das Weibchen, ja, ist gut, hier können wir bauen. In dem Fall hat es gesagt, lass mal lieber abhauen. Und das hat gut funktioniert und dann war ich so froh, dass sie quasi auf der anderen Seite des Hofs am Wohnhaus jetzt richtig schön gebaut haben. Also man sieht das Nest nicht, aber es ist unter so einem Vorsprung und es sind ja auch so Halbhöhlenbrüter. Und Bachstelzen machen so eine gute Laune, wenn die morgens auf dem Dach sitzen oder im Hof. Oder es ist einfach ein richtig, richtig, richtig schöner, toller Vogel. Von dem wollte ich euch erzählen.
Ja, das ist schön. Das ist wirklich schön.
Ja, gut. Und bei dir?
Ja, dann fange ich mal an. Heute Morgen habe ich hier so ein bisschen aufgefüllt. Das Futter der Vögelchen. Ich habe mit meiner Mutter vorgestern gesprochen, die zu mir sagte, auf keinen Fall Erdnüsse etc. füttern. Das ist ja eine Wissenschaft für sich, was man wann füttern darf und vor allen Dingen wie lange oder ganzjährig, wie auch immer. Ich füttere ganzjährig. Allerdings habe ich schon häufiger gehört, dass in der Brutzeit bestimmte bestimmte Körner nicht so gut sind. So, jetzt habe ich so ein bisschen mehr Sämerei hier reingetan. Und wie gesagt, da möchte ich auch noch mal zu Philipp und mir was sagen, weil wir haben ja über diesen Podcast jetzt eben auch gesprochen. Eine ein bisschen ernstere Geschichte. In vielen Dingen sind wir keine Experten. Wir berichten darüber gerne, das, was wir gelesen haben. Aber gerade was zum Beispiel Nahrung anbelangt, Ich bin keine Expertin dafür und ich glaube auch Philipp würde das von sich sagen.
Ja.
Wir können mal auf jeden Fall jemanden einladen, der sich richtig damit auskennt. Ich glaube, das wäre gut.
Ja, gerne.
Und das gilt auch für andere Themenbereiche. Deswegen seid uns nicht böse, wenn manchmal so Fragen kommen und wir sagen, tut uns leid, können wir nicht beantworten, weil wir haben auch gar nicht den Anspruch, alles beantworten zu können.
Und das ist super wichtig.
Es gibt
nichts Schlimmeres als Menschen, die nicht zugeben können, dass sie keine Ahnung haben und dann irgendwas erzählen. Davon gibt's genug auf dieser Welt. Und ich habe den Anspruch, und du auch, auch mal sagen zu können, ich habe keine Ahnung. Also das ist wirklich wichtig. Und gerade bei diesem Thema Fütterung, alles, was wir hier erzählen zum Beispiel oder bei Instagram posten, basiert auf unseren Erfahrungen und auf unserem Gefühl, was wir über die Jahre für die Vogelwelt aufgebaut haben. Und deswegen nehmt es uns nicht krumm, wenn wir manchmal sagen, keine Ahnung, bitte informier dich selbst.
Ja, genau. Oder vielleicht irgendwo hin verweisen oder wie auch immer. Also auf jeden Fall habe ich hier gefüttert heute Morgen. Es kommen momentan viele verschiedene Vögel, unter anderem ein Pärchen Buchfinken.
Ach schön.
Ich werde die auch aufnehmen heute. Ich habe sie auch schon mal, glaube ich, gepostet und aufgenommen. Und die kommen auch wirklich erst so seit 2-3 Wochen. Auch heute Morgen waren sie da. Es ist immer das Männchen und das Weibchen.
Oh, dann brütet die noch gar nicht.
Ja, scheinbar nicht. Mir fällt auch auf, wie wirklich, also kommen wir gleich drauf, aber was für schöne Vögel das sind.
Ja, beides,
Weibchen und Männchen.
Genau.
Genau.
Ja.
Und die sind hier auch am, also das Männchen singt hier auch auf dem Balkon.
Ach, schön.
Und ich flippe aus, weil ja. Ich bin ja, weiß ja, glaube ich, jeder, der Third Buchfink-Fan.
Ja.
Und finde es super toll. Und natürlich kommen auch wie immer die Sittiche. Meine ja. liebsten Sittiche sitzen hier gerade wieder und streiten sich um den Apfel. Wie immer. Genau. Und ein Rotkehlchen, was auch übrigens an den Futterspender geht, was ach, ja nicht toll. Unbedingt normal ist. Also die sind ja eher unten am Boden.
Ja.
Aber dieses Rotkehlchen hat gelernt, alles klar, ich muss da oben drauf und ja. mir was holen. Und das macht es auch.
Das macht bei mir der Hausrotschwanz übrigens. Habe ich auch noch nie gesehen.
Ne?
Also das Rotschwänzchen ja, genau. hat sich das abgeguckt. Und das ist wirklich lustig, weil man sieht manchmal noch, wie die... die sind einfach ungeschickt und nicht für diese Art der Nahrungsaufnahme gebaut. Und es ist so niedlich, wie sie dann da so... manchmal so.
Ja. ja, nein, ich finde das auch wirklich interessant, weil das sehr individuell ist. Es gibt ja. eben auch wirklich, auch bei den Tauben, bei den Stadttauben zum Beispiel, 2, 3, die sind richtig Kess. Also die gehen auch wirklich an die... Also wo man sagt, als Baumvögel dürften sie da gar nicht drauf gehen. Aber die stützen sich dann, kleben an diesem Gitter dran und hängen sozusagen ohne festen Boden irgendwo. Und während die anderen Tauben unten rumlaufen und denken, was macht der da oben? Also da gibt es auch wirklich individuelle Unterschiede. Finde ich sehr interessant.
Ja, cool.
Genau, so sieht's aus. Also es ist viel los und es macht super Spaß, momentan zu gucken. Ist
ja.
immer was, es kommt immer jemand hier.
Das ist wirklich toll. Und ich möchte eine letzte Sache zum Thema Futter sagen. Ich habe da letztens auch eine Story zugemacht und gespeichert, weil die Fragen echt oft kommen. Und ein Learning von mir war eigentlich auch, und das ist, glaube ich, für alle interessant, deswegen sage ich es jetzt, es wurde immer gesagt, man darf gewisse Dinge, soll man nicht füttern, weil das dann an die Jungen weitergegeben wird und die brauchen ja Insekten. So, so einfach ist es nicht, weil das Körnerfutter im Sommer, deswegen füttern wir beide übrigens ganzjährig, ist ja vor allem für die Altvögel, damit sie Energie bekommen, dann die Insekten zu suchen, die sie den Jungen geben. Also die sind nicht so doof, dass sie alles direkt weiter verfüttern. Und das große Problem kommt aber, und das ist ein Riesenproblem, wenn es eben nicht genug Insekten gibt. Und da kommen wir wieder zu dem ganzheitlichen Ansatz. Es bringt nichts, im Garten Körner hinzustellen und Erdnüsse, wenn du dann keinen insektenfreundlichen Garten hast. Also wenn du, es ist ganz wichtig, dieser ganzheitliche Ansatz. Du kannst nichts für deine Vögel tun, wenn du nicht im Kopf hast, dass Insekten pollenreiche Blüten brauchen, das sind also alle offenen Blüten, wo man den Pollen in der Mitte so richtig schön sieht, das kennt man ja von der Sonnenblume, da sieht man das ganz toll beim Gänseblümchen, das sind also alles, was man sieht. Ich fasse mich jetzt kurz, aber das ist jetzt die Zeit, wo man ja auch noch was rauspflanzen kann und das hängt alles zusammen. Es bringt nichts, wenn du nur Geranien und Petunien und wie sie alle heißen, Forsythien im Garten hast, das sind alles vom Menschen gezüchtete wunderschöne Blumen, Dahlien auch, die aber keinen Pollen mehr haben. Der Pollen in der Mitte wurde weggezüchtet für noch mehr Blüten, für unser Auge. Und das ist ein Riesenproblem, weil am Ende brauchen die Vögel Insekten und vor allem jetzt. Und dafür muss man immer diesen ganzheitlichen Ansatz haben, das Körnerfutter ist gut, das gibt schnell Energie für die Alten, aber es bringt nichts, wenn man gar kein Insekt mehr im Garten hat. Weil dann greifen sie eventuell darauf zurück und füttern das an ihre Kleinen aus Not und das ist nicht gut. Das kriegen die nicht hin.
Ja.
So, das wollte ich einmal jetzt sagen, weil jetzt noch die Zeit ist, wo man auch irgendwelche Büsche und Hecken oder was auch immer pflanzen kann. Und dann darauf achten bitte, dass es heimische Arten sind, die sehr viel Pollen anbieten. So.
Ja, genau. Ja, sowieso. Sowieso.
Genau. Das ist einfach ist ein super spannendes Thema auch. Und auch da wusste ich vor 5 Jahren noch gar nichts und habe mich da total... Also man lernt da ganz viel und dann ist es echt faszinierend, das zu sehen, wie viel auch so kleine Schritte bringen. So, deswegen, das zum Thema Fütterung, das ja. zum Thema Morgenreport, oder?
Ja, ich bin auch soweit. Jetzt lass uns mal richtig schön in den...
Um welchen Vogel geht's denn heute? Habe ich noch nicht ganz
verstanden. Heute geht's um den Buchfink.
Ah.
Du hast es eben gesagt, der häufigste Vogel Europas, sagen sogar manche, oder Deutschlands.
Ja.
Ich habe irgendwo gelesen, dass die Amsel ihn überholt haben soll. Letztes Jahr übrigens.
Okay.
Aber das ist ja auch egal, weil ja. am Ende jeder, der dann irgendwann Bewusstsein für diesen Vogel hat oder ihn erkennt und auch hören kann,
ja,
wird merken, dass der wirklich sehr häufig vorkommt, was mich sehr, sehr freut, weil ich ihn sehr liebe. Und gerade heute oder in dieser Jahreszeit, jetzt, wo wir gerade sprechen und das hier hoffentlich bald hochgeladen wird, ist der Zeitpunkt, wo, ja, man sein Gehör schärfen kann, weil, ja, jetzt sind die wirklich viel am Singen.
Ja.
Und wenn man den einmal drin hat,
ja,
dann wird man den niemals vergessen, den Gesang. Deswegen.
Obwohl der so häufig ist, der Buchfink, denkt man, glaube ich, wenn man Leute fragt, wer ist der häufigste Vogel, sagen die meisten immer noch Spatz oder so, schätze ich mal, weil er eben nicht in diesen Gruppen auftritt. Und, also es ist so ein bisschen, er läuft, obwohl er so häufig ist, manchmal so ein bisschen unterm Radar. Weißt du, auch, dass wir ihn, ja, jetzt, genau, erst nach einem Jahr behandeln, das finde ich auch so krass eigentlich. Aber es liegt vor allem daran, dass der Buchfink ein Meister darin ist, sich an unglaublich viele Lebensräume angepasst zu haben. Während zum Beispiel der Spatz, der Haussperling, braucht ja die Nähe zum Menschen. Also den, genau, findest du nicht mitten auf dem Acker. Und den Buchfink, der braucht Bäume, der braucht Gebüsch. Aber eigentlich von der norddeutschen Tiefebene bis ins Alpenvorland gibt es überall Buchfinken mit immer einer variierenden Dichte. Also es gibt im Raum Köln, habe ich nachgelesen, übrigens ist die relativ hoch, also NRW, Westdeutschland, sehr, sehr hohe Buchfinkdichte.
Ja.
Bei uns hier in Brandenburg ist sie viel geringer. Aber er ist überall. Also er ist flächendeckend da und hat sich entsprechend angepasst. Und deswegen läuft er aber so ein bisschen unterm Radar, weil er nicht irgendwie wie so ein Spatz irgendwo mitten in Berlin auf dem Alexanderplatz plötzlich mit 30 Vögelchen auftaucht. Ne? Also ich glaube, genau, das ist so der, ist so ein bisschen der Grund.
Ja, und der hüpft ja auch nicht rum und pickt, wenn irgendwann mal, ja, was fallen gelassen wird in der Stadt. Der braucht also Baumbestand auf jeden, ja, Fall. Aber also ich wohne ja hier in der in Köln-Mitte oder also in der Stadt sozusagen, aber am Park. Und hier ist wirklich, ich würde mal sagen, in diesem Park gibt es mindestens 20 Reviere.
Ja.
Und die schmettern hier, also hier geht's ab und fühlen sich hier sehr wohl. Und das war in Köln schon immer so, habe ich, ja, das Gefühl. Weil also auch wie bei der Amsel und auch bei anderen Vögeln, aber ich bin mit dem Gesang von diesem Vogel aufgewachsen.
Ja,
der ist mir auch sehr, 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 sehr nah. Und es ist gar nicht so schwer, ihn zu erkennen, wenn man dann einmal so ein bisschen aufmerksam rumschaut. Also es ist auf jeden Fall ein Vogel, der viel am Boden rumhüpft und sucht und tut und macht, unter Bäumen oft zu sehen oder in Hecken oder so ein bisschen auf so einem, er sitzt auch manchmal, wenn er singt, oft, also das Männchen, auf so einem kleinen Ast ganz vorne, also ist schon ein Vogel, der dann gerade in der im Frühling ein bisschen Gas gibt und sich, ja, zeigen möchte.
Ja, so eine Singwarte, also das ist schon eher, da sieht,
genau,
man ihn
eine
dann.
Singwarte, ja, genau. Und was das Aussehen anbelangt, glaube ich, also ich musste mich unterbrechen, aber wo ich ihn ganz am Anfang immer erkannt habe, abgesehen vom Singen, ist eben, dass man hinten an den Flügeln dieses Weiß sieht. Also sie, ja, haben so ein Weiß, das Flügelbinde nennt man,
ja,
das, so eine weiße Flügelbinde. Und auch wenn man jetzt nicht genau sie erkennen kann, weil sie vielleicht was weiter weg sind, wenn sie sich bewegen oder fliegen, sieht man dieses Weiß an,
genau,
dieser Flügelbinde. Und ich glaube, daran kann man den, ja, Buchfink gut erkennen.
Daran kann man ihn gut erkennen, vor allem Sommer wie Winter, Sommers wie Winters, weil Buchfink hat einen Großteil des Jahres nämlich sein Schlichtkleid an und das ist tatsächlich, ja, unscheinbar. Also das Männchen, ja, wir lesen das gleich vor und so weiter, ist dann wirklich viel schlichter, grauer, pastellfarbener und gleicht fast dem Weibchen. Also,
ja,
das tut's,
genau,
nicht, aber es ist wirklich unscheinbar. Wohingegen das Prachtkleid, also es sind nur,
ja,
wenige Monate im Jahr, aber wenn man sich das, also weil im Winter kommt er ja gern ans Futterhaus und kennt man den Buchfink eben irgendwie so schlicht, aber wenn man mal im Frühjahr jetzt den Buchfink sieht, man denkt im richtigen Licht, denkt man wirklich, was ist das für ein Paradiesvogel? Weil man,
genau,
ihn nicht gewohnt ist in diesem knalligen. Es,
ja,
ist ja fast rot. Also dieses, das ist ja, ich habe irgendwo gelesen, Weinrot, Bordeauxrot, das hat so eine, es ist, man kann es gar nicht beschreiben, dieser Bauch und dann dieses schillernde, so eisenblaue Kappe und der Bürzel hinten. Also da geht noch sowas in so ein Grünes über. Das ist wirklich unfassbar schöner Vogel.
Ja, und der, also ich musste so ein bisschen lächeln, weil der Buchfink im Prachtkleid, das Männchen auf jeden Fall, so die Farben trägt, die momentan total angesagt sind, glaube ich, auf jeden Fall in der Modewelt. Nämlich dieses Petrolblau so ein bisschen und dieses rostige Rot und alle, also diese Farben, die, wo man manchmal denkt, also wenn man sich den anguckt, also jeder, der jetzt sich nochmal ein Bild anguckt im Prachtkleid, das sind auch manchmal so Farben, wo man denkt, ah, das sieht doch gar nicht gut zusammen aus, die Farben, dieses Braun mit diesem, ne, und der Schnabel wird ja auch so bläulich, stimmt, so Petrolblau, das passt doch nicht, aber wenn man den dann sieht, dann ist das wirklich, wie du gesagt hast, echt so eine Farbexplosion,
ja.
Total schöner, wunderschöner Vogel. Hinten zwischen den Flügeln ist er sogar ein bisschen grünlich,
ja,
noch.
Genau.
Also das ist wirklich, ja, und ich sehe den so nah jetzt wie noch nie, wirklich, ja, weil ich ja eine ausgezeichnete Kamera habe. Und weil der hier auf meinem Balkon rumhopst. Und ich, ja, denke immer, Alter, wie sieht, was ist das für ein schöner Vogel?
Ja,
und
genau.
So, jetzt möchte ich eine Sache sagen, weil wir beim Aussehen sind. Wie so oft, in der Naturwelt ist das Weibchen ja nicht weit weg und so und ist aber nicht so gefärbt wie das Männchen, momentan auf jeden Fall. Aber auch das Weibchen ist so schön,
ja, total,
weil hier dieses Mädchen, also das Weibchen, was hier auf dem Balkon kommt, also eine Top-Figur. Top-Figur. Die haben ja so lange Beinchen.
Ja, die, ne, Proportionen sind irgendwie,
ja,
schön.
Ja, genau. Das sind richtig, die, also das hat, die hat so eine schöne, es hört sich jetzt total schwachsinnig an, aber eine wunderschöne Proportion, wunderschöner Vogel,
ja,
schlicht, aber wunderschön. Und ich glaube, für jeden, es sind jetzt so Gedanken, die vielleicht niemanden interessieren, aber ich muss es jetzt sagen. Jeder, der Walt Disney kennt, ja, also ich bin mit Walt Disney aufgewachsen und mit den Zeichnungen, mit den Animationen.
Achso, ich dachte mit ihm persönlich, ihr seid ja ein Jahrgang.
Wir sind ein Jahrgang und er war mein guter Nachbar. Auf jeden Fall bin ich mit dem aufgewachsen. Meine Mutter hat den sozusagen aus den USA hier rübergebracht. Und der hat ja immer ganz viele Tiere gezeichnet,
ja,
und es gab so bestimmte Vögel, die er gezeichnet hat, die oftmals in den Filmen aufgetreten sind, zum Beispiel bei Cinderella. Die haben so eine gewisse, so eine schöne Form. So eine,
ja.
Und ich glaube, die haben jetzt Buchfink-Weibchen genommen, um das abzuzeichnen. Weil genau die Form hat der Buchfink. Weil das Weibchen hat auch oben am Köpfchen so ein paar Federchen, die so ein bisschen abstehen. Nicht richtig, aber so ein bisschen nach oben gehen. Also ein wirklich wunderschöner Vogel. Und jetzt... genau, das wollte ich nur für alle mitgeben, die in meinem Alter sind und Walt Disney Vögel auch beobachtet haben. Bei Cinderella unter anderem.
Das ist, ist dir gut aufgefallen. ich wage es in Ansätzen nur zu bezweifeln, weil der Buchfink kein Brutvogel in den USA ist, jedenfalls nicht so weit verbreitet. Dass er da irgendwie so, also es gibt Arten, die sind eingeführt, also da gibt es auf einmal, wundert man sich, dass auf einmal irgendwie, das gibt's schon, aber es gibt natürlich sehr verwandte Finkenarten in den USA,
ja,
die wirklich,
ja,
ähnlich aussehen. Das kennt man auch von den Meisen und so. Also
ja,
jeder, der sich mit der Vogelwelt in den USA auseinandersetzt, denkt, ach Mensch, oder die Spechte. Da gibt's Spechte, die sehen ähnlich aus wie die europäischen Spechte. Also deswegen glaube ich schon, dass du da einer heißen Fährte auf der Spur bist, aber ich weiß nicht, ob es der Buchfink ist.
Ich liebe die heiße Fährte.
Ja,
ja,
der, der Buchfinch. Wie heißt
guck mal, da bist du, der Buchfink.
Ich habe gerade Buchfinch gesagt. Warte mal, das will ich jetzt wissen.
Der heißt Chef Finch.
Ja, okay. Hat ja auch nichts mit Buch zu tun. Wobei, wo wir zum Thema Namen, wollen wir zum Namen was sagen? Oder
ja.
Wolltest
ja,
du noch was zu deiner Geschichte mit Walt Disney sagen?
Ich bin fertig. Ich bin fertig mit Walt Disney. Mach
okay,
mal weiter
prima.
Jetzt.
Also ich möchte was zum Thema Buchfink sagen, weil ich habe natürlich als Kind, also ich habe eine ganz enge Bindung zum Buchfink, weil tatsächlich wir bei meinen Eltern, wir hatten so eine große Terrasse, also die haben die immer noch, die leben noch in dem Haus, und auf diese Terrasse haben wir immer die Brotkrumen nach dem Frühstück hingeschüttet. So, die so im Brotkorb, Brötchenkorb, also ich erinnere mich jetzt an so Frühstücke draußen im Garten. Ja, da hat man dann ja so Brötchenkrumen im Brötchenkorb, und die haben wir da immer hingeschüttet. Und da kam kein Spatz, da kam kein Rotkehlchen, da kam immer der Buchfink. Und der war super zutraulich. super zutraulich. Das war also einer der Vögel, die wirklich mir sehr, sehr nah waren. Und mein Vater hat immer mein kleiner Freund gesagt zu dem.
Ach süß.
Also jetzt nicht besonders einfallsreich, aber sehr niedlich. Und das war eben so ein Vogel, der wirklich, man saß da am Frühstückstisch 5-6 Meter entfernt und der wusste das schon. Also wirklich, wirklich schön. Und ich habe aber als Kind irgendwie immer gedacht, Buchfink kommt natürlich vom Buch, also das Buch. Ist natürlich nicht so.
Nee.
Aber ich möchte dazu ganz kurz, wo wir bei meiner Kindheit sind, jetzt geht's los. Nein, wo wir bei meiner Kindheit sind, ein Gedicht vortragen. Und zwar bin ich bin aufgewachsen, so wie du mit Walt Disney aufgewachsen bist, persönlich bin ich aufgewachsen mit Heinz Erhardt, auch persönlich, einer der großen Dichter und Humoristen, sage ich mal. Also heute würde man Comedian sagen, aber es ist halt falsch, weil was ich an Heinz Erhardt, mein Vater ist großer Heinz Erhardt-Fan gewesen, immer noch, mein Vater lebt ja noch, es ist also immer noch ein großer Heinz Erhardt-Fan, aber damals hat er das an mich weitergetragen. Ich habe alle Gedichte als Bücher, Gedichtbände. Heinz Erhardt ist ja leider schon 1979 verstorben. Aber sein Humor basierte immer auf Sprache. Und hat immer mit der Sprache gespielt. Und zum Beispiel nie, und das finde ich so toll, das gibt es heute kaum noch, Witze nicht gemacht auf Kosten anderer. Also heute ist ja ganz viel, was so Comedians und so angeht, da wird ja immer mit so einem Augenzwinkern irgendwer anders dann doch durch den Dreck gezogen. Oder man selbst oder irgendeine Minderheit oder keine Ahnung. Aber es ist oft lustig, weil man auf andere zeigt. Und Heinz Erhardt hat einfach geschafft, nur mit der deutschen Sprache so zu spielen, dass ich als Kind mich totgelacht habe. Ich fand das wirklich großartig. Und ich möchte jetzt ein Gedicht vortragen. Heinz Erhardt ist ja bekannt für seine kurzen Gedichte auch. Der hat sehr viele Gedichte, wo Tiere drin vorkommen. Und ich lese vor, oder ich trage vor, Das Finkennest von Heinz Erhardt.
Ach, wie toll, ja.
Ich fand einmal ein Finkennest und in demselben lag der Rest von einem Kriminalroman. Nun sieh mal an, der Fink konnte lesen. Kein Wunder, es ist ein Buchfink gewesen. Das ist halt ein typischer Heinz Erhardt und ich fand es natürlich, also sorry, ich finde es immer noch gut. Es ist einfach niedlich und schön und da wird mit Worten gespielt und das mag ich sehr an Heinz Erhardt und bin froh, dass ich den jetzt auch mal unterbringen konnte in unserem Podcast. Aber natürlich kommt der Name Buchfink von der Nahrung, die früher größtenteils seine Nahrung ausmachte, sozusagen, nämlich die Bucheckern. Also im Herbst ist das immer noch so. Deswegen auch viel am Boden unterwegs.
Genau. Vielleicht noch zum Namen. Ich habe auch sowas gelesen. Also es gibt ja in Mitteleuropa Buchfinken, die ziehen oder viele ziehen sozusagen am Tag auch. Und die ziehen also zeitlich gestaffelt sozusagen. Ja. Und die Weibchen, die jungen Weibchen verlassen die Brutgebiete zuerst und dann irgendwann auch die Männchen. Und da habe ich jetzt gelesen, dass der lateinische Name Fringilla coeleps daher stammt, dass eben die Männchen ohne die Weibchen sind, also im Zölibat leben sozusagen.
Das der zweite Teil, das coeleps oder coeleps, ne? Ja.
Ja, genau. Nee, ja. Fringilla oder
Nein. Nee? Fringilla ist sozusagen die Familie der Finken, also der Bergfink ist zum Beispiel Fringilla, Monti Fringilla. Ja.
Unverheiratet.
Also das Coeleps, das ist das Wort für sozusagen für Zölibat, also Zöleps, wenn man so will.
Genau.
Fringilla ist...
Mann, du bist so klug.
Nein, das
ist so
es
gut
ist,
mit dir.
Nein.
Nein, aber es ist ja, aber das fand ich auch noch interessant, wollte ich zu dem Namen noch hinzufügen, sozusagen, dass sie dann alleine unterwegs sind und überhaupt die Weibchen der Buchfinken ja, ich sag mal, sehr independent women sind.
Ja.
Ne?
Das stimmt.
Sind ja independent women.
Ja.
Und das mag ich an dem Vogel. Die Weibchen, wie der Dominik Olberg uns ja auch schon gesagt haben, in der Vogelwelt sind ja diejenigen, die auswählen, sozusagen, und sich entscheiden, welchen Partner sie ranlassen sozusagen. Und gerade die Buchfink-Weibchen sind sehr independent Ladies und machen, was sie wollen und gucken dann, wen sie ranlassen. Das finde ich gut, finde ich sympathisch.
Ja, das ist interessant und sympathisch. Und auch, dass sie alleine wegziehen. Also genau. Ich meine, bevor jetzt irgendwelche Leserbriefe kommen, Buchfinken sind doch keine Zugvögel. Nein, sie fliegen nicht nach Südafrika oder keine Ahnung wohin. Aber es ist tatsächlich so, dass die mitteleuropäischen Buchfinken ziehen etwas weiter südlich. Und das machen eben die Frauen alleine, ohne die Männer oder mit den Jungvögeln. Das finde ich super spannend. Das wusste ich auch lange Zeit nicht.
Genau.
Es gibt ja viele Vögel, die eigentlich umherziehen im Winter, auch Amseln und so. Genau. Wir denken halt, die Amsel sitzt das ganze Jahr bei uns im Garten, aber es kann gut sein, dass es eine ist, die eigentlich aus Südschweden kommt. Also, da gibt's...
Wusste ich nämlich auch nicht. Mhm.
Deswegen, also Zugvogel ist nicht gleich Zugvogel, fliegt natürlich nicht bis südlich der Sahara, aber durchaus ziehen Buchfinken und im Winter hat man wirklich, das habe ich wiederum hier auf den Äckern, große Schwärme. Das ist dann... Ich habe hier ja nur ein Pärchen Buchfinken, das ist wirklich dünn besiedelt bei uns. Also mir reicht ja ein Pärchen, finde ich ja wunderbar. Ich freue mich, dass es da ist. Aber im Winter auf den Äckern, ich würde manchmal echt so 40, 50 Vögel tatsächlich, die dann umherziehen und oft gemischt mit Bergfinken diesen Winter auch gehabt. Ja. Das finde ich immer sehr, sehr schön, muss ich sagen.
Ja, total. Das hat auch wieder so ein bisschen was Melancholisches, ja, total. Aber ja, das ist... Das ist schön. Jetzt hören wir uns ihn mal an, oder?
Ja, genau. Der Gesang, den man eigentlich kennt, den fast jeder. Kann man gut mit lernen auch.
Ja, kennt fast jeder, aber ist dann irgendwie doch... So, ich lasse einfach mal laufen. Den hören wir auch momentan überall. Genau. Hier kommt der Buchfink. Was ich super süß an dieser Aufnahme finde, und das ist auch wirklich so, wenn man drauf achtet, du hast also ein Männchen, was sein Revier laut sozusagen rausschmettert, und dann hast du direkt dahinter ganz leise jemand, also ein anderes Männchen, was zurückschmettert, und hier bin ich jetzt,
pass auf. Ja, ne?
Vielleicht, was ich auch ganz, ganz süß finde und was, glaube ich, jeder schon gehört hat und woran man das erkennt, ist auch hinten diese Schleife, ne? Dieses Juhu am Ende. Ne?
Wie und so das, genau, das ist wirklich, also das ist eine der Vogelstimmen, die man dadurch einfach wirklich gut wiedererkennen kann, weil es auch so, es gibt wenige, die so eine Strophe so schmettern und dann machen sie diese Pause. Also es ist so, auch eine Amsel und so, die sind ja viel leichter, das ist ja ein Flöten. Das hier ist wirklich ein richtiges...
Ja, also, genau. Sie schmettern das so richtig raus und dann auch wirklich in so einem kleinen Abstand wieder eine Pause und dann aber auch wirklich über Stunden. Ja. Also ja, ich meine, ich habe wirklich also manchmal auch gedacht, Alter, kannst du mal kurz... Ja. Also den ganzen Tag... Den ganzen Tag wird das durchgesungen. Die sind also eisenhart. Und es gibt auch hier so Zählungen, wo die gesehen haben, dass die unermüdlich bis 4549 Strophen pro Tag singen.
Oh, weia.
Das musst du ja mal reinziehen.
Ja, weil die sehr territorial sind. Also was ist bei Vögeln, das deutet immer darauf hin, es gibt Vogelarten, die singen kurz im Frühling. Das ist dann für die Ornis immer schwierig, die zu kartieren und zu bestimmen, weil die haben so eine kurze Gesangsphase. Das sind die nicht so territorial sind. Denen ist es so egal, wenn da noch jemand wohnt. Aber Vögel, die so sehr territoriales Verhalten haben, wie der Buchfink, also das zeichnet sich eben dadurch aus, wenn man so wirklich merkt, so der will nicht aufgeben, der will immer noch einmal mehr singen als sein Nachbar irgendwie am anderen Ende des Gartens.
Ja, so. Genau. Und der gibt richtig Gas.
Genau, der gibt richtig Gas. Das ist echt.
Und das hat ihm, so einiges an. Ja, daher kennt man ihn und vielleicht, was manche nicht wissen, ist eben, dass es immer noch Wettkämpfe gibt mit diesen Vögeln in Deutschland, im Harz vor allen Dingen.
Das ist sogar Kulturerbe, ne? Also sogar immaterielles UNESCO, Kulturerbe.
Genau, wo sich eben diesem Revierverhalten Nutze gemacht wird, weil die eben total losschmettern. Ich habe mich da so ein bisschen eingelesen für jeden, der da ein bisschen mehr nachlesen will. Das heißt also Finkenmanöver. Und gibt es lange Artikel, auch Videos, auch Beiträge im Fernsehen drüber. Aber was ich wirklich interessant fand an der ganzen Sache, dass das noch erlaubt ist, weil das sind ja sozusagen Singvögel, die gehalten werden. Das sind ja alles Jungvögel, die geschult werden. Woher diese Jungvögel kommen, bleibt jetzt mal offen. Das weiß
offiziell
man nicht
werden
genau.
Sie tatsächlich gezüchtet, also in Gefangenschaft offiziell. Aber
ja,
who knows, ne? Also
es gab richtige, es gab auch hier wieder vom Komitee richtige Investigationen, wo, wo sie sich so ein bisschen darum bemüht haben, das herauszufinden, und da gab es auch Anzeigen etc.
Wegen also der Verdacht auf Wilderei,
wegen Wilderei
müssen
Sie genau
einmal sagen, auch für die Blutdurchmischung und so, dass da irgendwie gewildert wird, ne?
Genau, dass die Jungvögel sozusagen nicht alle aus Gefangenschaft stammen, und dann werden also diese Jungen, das sind alles Männchen, diese Jungvögel in abgedunkelten Käfigen gehalten, und es gibt richtige, richtige Lehrer, also bekannte Finken, Ausbilder, die diese Vögel dann haben und mit denen das üben, und jetzt kommt's, und das wusste ich nicht, und das finde ich aber interessant, die lernen mit denen ausgestorbene Strophen.
Ja.
Das heißt also, der Vogel singt am Ende, dieser Jungvogel, nicht wie die Vögel, die wir hören, sondern der hat eine besondere Strophe, die besonders gut natürlich dann auch bewertet wird in diesen Manövern, aber die beigebracht wird.
Ja.
Und das ist das, wo alle drauf hinaus sind, dass eben diese Vögel singen, so wie man eigentlich heute nicht mehr singt. Das ist wie so ein Volkslied, was man so weitergibt.
Ja.
Und dann gibt es eben die Schönheitsklasse und die Kampfklasse. Und die wird dann auch nochmal unterteilt. Und dann, also es ist wirklich, da gibt es wirklich sehr viel zu lesen. Und es ist wirklich interessant. Und es gibt bestimmte Dörfer oder Gebiete im Harz, wo das ein Riesending ist.
Ja.
Ne? Also das ist immer, also bis heute.
Genau, ich glaube, das sind so die letzten Orte, das war, glaube ich, so im Mittelalter und so, ne? Da hatte man ja auch kein Radio und nix, ich meine, da wurden Vögel gefangen und dann irgendwie, so ist das entstanden. Ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, also es ist eben, keine Ahnung, also meine Vogelliebe rührt zum Beispiel tatsächlich daher, weil mein Opa Vögel im Käfig hatte, also Kanarienvögel, und ich bin heute ein absoluter Gegner von Vogelhaltung im Käfig. Ich weiß aber auch, dass man dadurch natürlich gewisse Dinge vom Verhalten und so, dass das eine Faszination auslösen kann. Deswegen, und das finde ich gerade bei diesem Buchfink-Thema super spannend, weil eben dadurch so ganz viel über das Verhalten über die Jahrhunderte erforscht wurde. Und deswegen ist das immer so ein, ich glaube, das ist Kulturerbe geworden, UNESCO-Kulturerbe, weil eben diese ausgestorbenen Strophen erhalten wurden dadurch. Aber es hat eben auch immer eine Schattenseite, und ich bin, ich finde das irgendwie immer schwierig, wenn man Vögel in Käfigen hält und die dann da singen lässt, obwohl sie eigentlich auch frei im Harz oder wo auch immer im Wald leben könnten. So, das ist einfach nicht meine, meine Philosophie von Vogelliebe. So.
Ja, und ich glaube, es geht gar nicht um Vogelliebe. Ich möchte das jetzt auch niemanden schlecht reden. Aber ich glaube, da geht es jetzt nicht um den eigentlichen Vogel und Vogelie, sondern da geht es einfach darum, sich zu messen und zu gucken, wer hat den besten Vogel.
Genau.
Es könnte auch ein Wurm sein, völlig egal. Wer hört sich am besten an? Und ich habe mir jetzt so ein paar Videos angeguckt. Und wenn die dann loslegen, ich finde es, also irgendwann dachte ich so, ey, die armen Schweine sitzen in diesen abgedunkelten Käfigen und dann fängt von jeder Seite irgendjemand an zu singen, und der sitzt da und ist völlig, also gibt total Gas und entkräftet, und ich fand es dann irgendwann so richtig, dachte ich wieder so, ist eben wirklich dann wieder so eine menschliche Scheiße, ne?
Und man Sport, so denkt, und Sport, der auf dem Rücken von Tieren ausgetragen wird, ist einfach
irgendwie so,
nicht, also ist nicht mehr zeitgemäß. Also
es hinterlässt Ja, es hinterlässt kein gutes Gefühl. Man denkt so, und jetzt? Dann geht der mit dem Fink nach Hause, der gewonnen hat, und ja, dann?
Genau.
Also es ist so.
Es ist eben ein bisschen, es ist was sehr Traditionelles. Es kommt aus einer Zeit, wo es kein Radio, kein Netflix, kein Smartphone gab. Da brauchte man Unterhaltung, das kann ich alles verstehen. Aber das braucht man
im Harz vor allen Dingen.
Bitte?
Im Harz brauchte man
ja, vor genau, allen Dingen. Wobei, ja, das ist, hat eine der höchsten Buchfink-Dichten dort, weil der, ja, Buchfink liebt, obwohl er überall lebt, liebt Fichten tatsächlich immer noch sehr. Mhm. Also Wald mit Fichtenbestand. Und da ist der Harz immer noch eines der größten Reviere. Also deswegen kommt auch die Tradition natürlich daher. Und weil der Harz hat dunkle Täler, da ist nichts los, sperren wir mal einen Buchfink ein und jetzt singen. Also
es, ja, ist, ja, genau.
Deswegen, ich kann das verstehen, wo es herkommt, aber ich finde es immer schwierig, wenn so Traditionen auf Rücken von Tieren ausgetragen werden und auch noch Sport. Brieftauben ist ja ein ähnliches Thema. Aber super spannend. Ich glaube, das wussten viele nicht. Deswegen vielen Dank für diese Recherche, Antonia.
Gerne.
Finde ich gut.
Habe ich gerne gemacht. Lass uns doch mal hier aus Paris jetzt mal vorlesen. Ja. Wir haben ja jetzt viel geredet und einfach nochmal, um so einen Überblick zu haben, finde ich gut.
Genau, erinnere mich daran, dass ich danach noch was zum Brutverhalten sage, weil das ist immer bei uns, kippt das so ein bisschen hinten über. Und da ist mir nämlich neulich eine Begegnung widerfahren. Also,
okay.
Buchfink, Fringilla, Köleps, Coeleps, ich weiß es nicht, obwohl ich Latein hatte, Länge 15 cm. Einer der häufigsten Vögel Europas. In allen Kleidern leicht an den breiten weißen Flügelbinden zu erkennen. Männchen ausgesprochen bunt, mit grau-blauem Scheitel und Nacken, kastanienbraunem Mantel, braun-rosa Unterseite und grünem Bürzel. Weibchen und Jungvögel viel schlichter grünlich-grau. Der Gesang, in Klammern Finkenschlag, eine schmetternd abfallende Strophe mit Endschnörkel. Regionale und individuelle Variationen. Rufe laut Pink, das kennt man auch, ne?
Pink, kennt man auch. Ja.
Warnruf, oder, ne? Oder der Regenruf, da reden wir gleich nochmal kurz drüber.
Ach ja, den liebe ich.
Da müssen wir gleich nochmal drüber. Entschuldigung. Also nochmal. Rufe laut Pink, Regenruf wiederholt. Früht steht hier. Früht, das passt gut. Oder Huit und im Flugverhalten Düb. Wald, Gehölze, Parks, Gärten. Außerhalb der Brutzeit in Schwärmen, oft zusammen mit anderen Finken. Also eigentlich alles, was wir schon gesagt haben.
Wir bestätigen unsere... Ja, ist doch gut. Nee, ist aber super. Der Regenruf.
Da gibt es auch irgendeine Folge in unserer Podcast-Geschichte, wo du das so nachmachst.
Ja, habe ich
oder
nachgemacht.
Oder ich dich dazu zwinge. Mach doch nochmal.
Ja, das ist schwierig, aber ich versuch's nochmal. Es ist eben, als würden mehrere Vögel auf einmal singen. Oh, da sind sie wieder. Gerade auf meinem Balkon ist das Weibchen angekommen. Warte.
Schönen Gruß. Ich
bin ganz aufgeregt. Mach mal den Regenruf.
Das sind so Meerschwingen. Nee. Ich kann's nicht nach.
Ja, nee.
Kannst du den nicht auch nochmal anmachen?
Such dir noch mal. Ja, Regenruf. Ja, dann habe ich ganz vergessen. Den liebe ich.
Ich muss mich entschuldigen, hier fährt die ganze Zeit so ein Trecker draußen vorbei, ey. Meine Güte, Leute, wir haben Aufnahme. Also,
ja, das Leben auf dem Land. Ich habe jetzt noch nicht reingehört, aber ich, jetzt, komm mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, aber ich lass mal abspielen. Nee, das ist eher...
Ja, egal, sonst... Also
da,
kann man
so ein bisschen, warte mal, ein bisschen hört man den jetzt.
Ich höre gar nichts, aber ist ja egal.
Nee, ich auch nicht. Also ich hab versucht, ich kann den gleich nochmal suchen, aber hier ist nochmal Regenruf. Warte mal, ich lass nochmal laufen. Kein Regenruf.
Ja, egal. Also, ich glaube, die Variation ist auch groß. Also ich habe auch schon oft gemerkt, dass ich irgendwie durch die Felder spaziert bin. Dann habe ich so einen Ruf gehört und dachte, hä, das ist so ein bisschen wie der Regenruf, irgendwie auch nicht. Und dann saß da aber ein Buchfink. Also es gibt tatsächlich verschiedene Variationen da. Aber
ja, und ich habe ja auch erzählt, dass ich diesen Ruf eben immer gehört habe und nie wusste, was das für ein Vogel ist. Und immer dachte, ey, was ist das? Weil das ist so ein auch, ja, schon für mich so ein bisschen melancholischer Ruf, weil der kommt oft vor Gewitter und sowas. Also, und ich bin ein sehr witterfülliger Mensch und merke so, wenn sowas umschwingt und krieg dann auch so ein, ich liebe das, aber ich habe gleichzeitig so ein Veränderungsgefühl. Ja, und dieser Ruf, da, der kam dann immer und ich wollte immer, und dann habe ich, glaube ich, auch erzählt, dass ich irgendwann gesehen habe, dass das ein Buchfink war. Genau. Und ich war so glücklich.
Genau.
Und der ist so ein bisschen länger gezogen jetzt als das, was wir gehört haben. Hört sich so ein bisschen, als wäre so ein kleines Echo da mit drin.
Ja.
Und ist,
als wäre es auch zweistimmig, so ein bisschen. Ich kann, man kann es gar nicht nachmachen. Aber es ist tatsächlich, wurde früher auch, als es noch keine Wettervorhersage gab, wie du schon sagst, also das, bei einem Wetterumschwung oder so hat man sich auf jeden Fall eingebildet, dass der Buchfink das ankündigt.
Ich glaube das auch. Ich glaube das auf jeden Fall.
Es gibt eine Bauernregel, die habe ich recherchiert, die heißt, singen die Buchfinken im August früh vor Sonnenaufgang, künden sie viel Regen an. So. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall auch da wieder die enge Verbindung zwischen Mensch und Buchfink.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
So.
Gut, ich finde es jetzt schade, dass wir diesen Ruf nicht haben, aber gut, ist jetzt so.
Du kannst ja nochmal recherchieren kurz, wenn du willst. Ja. Ich habe noch was zu erzählen, aber wir können es auch einfach lassen und die Leute sollen sich das selber anhören. Weil es gibt einfach nicht so viele gute...
Erzähl auf jeden Fall mal deinen, weil du hast mir ja schon angedeutet.
Ich muss mich nochmal kurz entschuldigen, weil hier wirklich gerade so ein Trecker vor der Haustür hält und ich weiß nicht, ob man das jetzt die ganze Zeit hört, aber Leute, wir sind in Brandenburg, ich kann es jetzt nicht ändern, also tut mir leid, ist jetzt so. Ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm, ich merke es nur gerade und das nervt mich. Ich erzähle mal von meiner Begegnung der anderen Art, nämlich ist Folgendes passiert. Der Buchfink ist einer der häufigsten Vögel bei uns, der häufigste Vogel, aber hast du schon mal ein Nest von ihm gesehen? In echt, in der Natur.
Ich habe eins mitgenommen. Ach nein, Quatsch. Ich habe, glaube ich, mal eins gesehen, aber ich bin mir nicht sicher.
Philipp. Also es ist auf jeden Fall dafür, dass die Amselnester kennt man, Spatzen weiß man, wo die brüten. Also es gibt irgendwie so, Meisen ist ja klar, in den Nistkästen und so weiter. Der Buchfink, obwohl er so häufig ist, vollbringt das Kunststück, dass er so heimlich brütet, dass es wirklich schwer ist, ihn auszumachen, wo er eigentlich gerade nistet. Und das ist wirklich faszinierend. Und wenn man sich mal ein Nest im Vogelbuch oder wo auch immer anguckt, sieht man, dass der da so ganz feine Flechten mit einbindet. Mhm. Also baut ein Nest, so ein Napfnest, und dann kommen außen, die letzte Schicht sind so Flechten von so, die kennt man so von so Baumstämmen, diese Flechten. Ne?
Mhm. Mhm. Genau.
So. Und ein wunderschönes Nest. Und was ist letztens passiert? Letzte Woche, ich habe einen Gartenrotschwanz gehört, wollte ihn aufnehmen, habe also irgendwie, das war hier in der Nähe ums Eck, in so einem kleinen alten Obstgehölz am Dorfrand, und da wollte ich da diesen Vogel aufnehmen. Ich habe den Gartenrotschwanz nicht gesehen, bin aber irgendwie immer näher an so einen Baum, an so eine Hecke, und auf einmal fliegt mir so ein Buchfinkenweibchen fast ins Gesicht und macht bing, 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 hat sich tierisch aufgeregt. Mhm. So. Und dann sehe ich direkt vor meiner Nase in einer Astgabel, also ein bisschen höher, so 2 Meter hoch, dieses Napfnest vom Buchfink. Ich habe sie also gestört, ich wollte das nicht. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen gehabt. Aber ich sage euch, Leute, dieses Nest sah aus wie der Baumstamm. Es war genau aus den Flechten, die an dem Baum ohnehin wachsen. Diese kleinen Moose sind das ja. War das ausgekleidet? Und es war genau in einer Astgabel. Ich war so fasziniert, ich bin dann natürlich schnell weggegangen und so weiter, aber ich fand es so krass, wie dieser Vogel ein Nest baut, was mit der Umgebung verschmilzt. Das hat mich tief beeindruckt.
Ja.
Also, und die Geschichte wollte ich erzählen, weil, ich glaube, man sieht die Nester sehr selten, aber sie sind natürlich überall und das finde ich faszinierend. Und an der Stelle noch einmal, wenn euch sowas passiert, bitte macht kein Foto, kein Video, geht bitte einfach zurück. Das ist mir nochmal wichtig, weil jetzt kommt diese Zeit, wo man ab und zu mal Vogelnester entdeckt und in der ganzen Aufregung, dass man vielleicht uns auch was schicken möchte für Instagram, damit wir das teilen und so weiter, sind das oft dann auch Vogelnester. Und ich bitte euch, lasst es bitte einfach, ich werde die auch nicht teilen. Ich möchte nicht dazu anstiften, Nachahmer zu finden. dass Leute Fotos machen von Eiern und von Gelegen. Es ist wunderschön, aber es in also die Vögel stehen immer an der ersten Stelle und die sollen ja in Ruhe brüten und nicht, weil wir irgendwie meinen, wir müssen jetzt ein Foto machen, gestört werden. Also das wollte
ja, oder sogar die Nester nicht mehr aufsuchen.
Das ja, das ja meine ich, genau. Ne? Also deswegen, ja, ich kann diese Faszination verstehen. Ich stand auch da, habe dieses Nest gesehen und war ganz doll fasziniert. Ja. Aber ich bin erschrocken zurückgewichen und das sollte die Reaktion sein. Man kann das abspeichern, tief im Herzen, aber bitte nicht irgendwelche Verrenkungen machen und dann da Nester fotografieren. Also da bitte ich wirklich, bitten wir wirklich von abzusehen und sollte uns sowas erreichen, manchmal erreicht uns sowas auch, habe ich oder haben wir beschlossen, dass wir das nicht teilen werden, weil möchte ich einfach nicht zu anstiften. So.
Ja, ich glaube, man kann sogar weitergehen ein bisschen und sagen, wir kommen jetzt in so eine Zeit,
genau,
Zeit, wo die Vögel brüten, auch ich sag mal Boden- oder Heckenbrüter.
Ja.
Und es ist, kann ich auch noch mal ganz klar sagen, jetzt irgendwie nicht die Zeit, auch mit seinem Kind. Ich habe das unwissentlich früher auch gemacht, in irgendwelche Wälder rein und ins Dickicht reinzuschlüpfen und da rumzulaufen und das ganz toll zu finden, weil wir sind ja alle super viel draußen momentan. Das ist ja auch gut durch Corona.
Ja.
Aber bleibt auf den Wegen, auch wenn sie kleinere Wege sind. Kleinere Wege sind ja auch okay, da wissen die Vögel auch, okay, hier latschen Leute vorbei. Aber eben nicht einfach ins Dickicht reinlaufen, in den Wald reinlaufen, weil es ist wirklich so, die brüten jetzt, die Vögel, auch Rotkehlchen etc. Und ich habe mich schon sehr unbeliebt gemacht im Stadtwald in Köln ich kann die Anekdote mal, ich erzähle sie ganz schnell, wo ich irgendeinem Nakita, die mit ihren Kindern, das ist eine Waldkita, die wirklich toll ist, die machen tolle Sachen und so, ich kenne die auch, gibt's ja auch in Berlin, meine Tochter war in einer Waldkita, die dann einfach durch dieses Gebüsch laufen mit ihren mit den Kindern, die das natürlich auch gut finden und mit ihren Stöckchen alles kurz und schlagen rum und das ist natürlich auch eine super Sache für einen 3-4-Jährigen oder 4-Jährige. Aber in dem Moment habe ich mich wirklich gewundert und habe dann ganz nett die Betreuerin gefragt oder gesagt, hör mal, jetzt ist ja Frühling und so. Es war natürlich mega unangenehm, weil man wird direkt, man ist direkt ein Arschloch und verschrien und so. Ich habe dann auch direkt gesagt, ich habe auch ein Kind, die war auch in der Waldkita und so, dann ging es dann auch und es war sehr nett. Ich weiß nicht, ob sie das mitgenommen hat oder ob sie dachte, da ist eine Verrückte, die mich nerven will, keine Ahnung. Aber also für jeden, der das hört, jetzt momentan ist die Zeit, so ein bisschen auf den Wegen zu bleiben und eben nicht überall reinzutreten und rüberzulaufen. So,
es gibt eben auch noch Arten, du hast das Rotkehlchen gehabt genannt, es gibt so Arten, die nisten so halb hoch und manchmal sogar fast auf dem Boden und an Feldrändern, die letzten Gebüsche, die es an unseren Ackerrändern überhaupt noch gibt, da brüten eben zum Beispiel Goldammern und so drin. Da einfach ein bisschen drauf achten, Rücksicht nehmen und sich dann erfreuen, wenn man die Vögel vielleicht wann anders sieht, wenn sie ausgeflogen sind und gefüttert werden, keine Ahnung. Aber und übrigens auch, habe ich gelesen, macht man Nesträuber auf die Standorte aufmerksam, wenn man da zu lange steht und ein Handyfoto macht oder wie auch immer. Also das ist auch ein Riesenproblem.
Die kommen dann alle, und denken, schlau, es gibt was zu essen, ne?
Wir wissen alle, wie schlau Rabenvögel sind, Eichelhäher, Elstern, das ist deren eines der Hauptnahrungsmittel. Wenn die Junge haben, sind eben Eier und Küken. Also wer will es ihnen vergelten, aber wir müssen es ihnen ja nicht irgendwie auch noch zeigen.
Genau. Wir wollen damit nichts zu tun haben.
Wir nicht.
Nein, wir nicht. So,
jetzt
haben wir aber richtig abgelabert und jetzt will ich auch mal hier in die Musik reingehen. Darf ich jetzt?
Ja, bitte, ich weiß überhaupt nichts. Ich bin gespannt, was du
zum Buchfink gefunden
hast.
Ja, es ist interessant. Es gibt,
oder sollen wir erst einen neuen Vogel ziehen? Sorry, dann können wir.
Können wir auch machen.
Weil dann können wir direkt das Lied anmachen und Tschö sagen.
Ja, machen wir. Ich werde jetzt hier meine Dose hier öffnen. Wir haben heute ein paar Vögel reingelegt, neue von euch gewünschte.
Ihr habt ja fleißig geschrieben, finde ich auch gut. Wir haben in unserem Instagram-Feed ist ein Foto von unserer Vogeldose, in der Antonia gerade rumwühlt. Mhm. Und wenn ihr Wünsche habt, schreibt die da drunter, weil da sammeln wir, das ist irgendwie einfacher, als wenn wir dann eine andere Nachricht bekommen oder so. So, Antonia wühlt und wühlt und wühlt.
Ja, du kannst Stopp und sagen.
Ich sage, ja, yeah, Stopp.
Die Mönchsgrasmücke.
Das ist ein...
Ja, das ist gut.
Cooler Vogel, wurde uns in letzter Zeit oft geschickt, ist jetzt auch die Zeit, wo die auch richtig Gas gibt. So ein schöner Gesang. Ach Gott, ja, freue ich mich drauf.
Ich freue mich auch drauf, auch weil ich da mich sehr viel einlesen werde. Ja. Ich habe sie nämlich vor einer Woche, am Sonntag letzte Woche, habe ich das erste Mal eine Mönchsgrasmücke selber erkannt. Ach, da war ich ganz, ganz stolz und hab ich viel zu erzählen. So, super. Danach wurde ich fast überfahren. So, und jetzt, ich lebe aber noch. Und jetzt zu der Musik.
Ja.
Also es gibt tatsächlich eine deutsche Gruppe, die Fink heißt, angeführt von Nils Koppbruch aus Hamburg. Und die haben deutschen Bluegrass gemacht, Folk, so. Mhm. Ich hatte vor, eigentlich ein Lied von denen zu spielen. Es ist auch ein sehr schönes Lied. Es ist in unserer Liste bei, also in der Playlist drin, Gut zu Vögeln Playlist, die jetzt auch öffentlich ist bei Spotify.
Ja.
Und die heißt Wenn du mich suchst von Fink.
Schön.
Ich werde es aber nicht spielen. Ich habe mich für was anderes entschieden.
Tschö.
Tschö. Der Nils Koppbruch ist auch ein interessanter Mann gewesen. Er war auch Künstler und hat eine schöne Stimme gehabt. Hört euch da bitte das Lied an. Es ist sehr, sehr schön und er ist leider sehr, sehr früh, ich glaube mit 46 schon verstorben an einer Herzmuskelentzündung. Und jeder, der so ein bisschen aus Hamburg kommt, wird Fink kennen, könnte ich mir vorstellen. So, ich habe mich aber entschieden, heute etwas anderes zu spielen. Und zwar war gestern Earth Day.
Richtig.
Ein, finde ich, wichtiger Tag, der eigentlich jeden Tag sein sollte und nicht nur einmal im Jahr.
Ja.
Ich wurde da auch von ein paar Leuten angeschrieben, ob ich da irgendwie was zu sagen will und so. Mir ist das immer peinlich, weil ich denke, dann denkt jeder, wer denkt sie eigentlich, wer sie ist, dass sie hier irgendwelche Videos... Habe ich dann nicht gemacht, aber ich habe trotzdem ein bisschen gepostet und hin und her geschrieben und gestern recherchiert.
Ja.
Und ich glaube, ich brauche es nicht zu sagen, jeder, der diesen Podcast hört, weiß, dass Philipp und ich nicht nur Vögel lieben, sondern die Natur und die Erde, Mutter Erde lieben und uns an allem erfreuen können, was jeden Tag passiert, auch wenn es Regen heißt, das ist auch gut. Und ich habe eine große, große Liebe im Herzen für diese Welt und alles, was sie erschaffen hat. Und deshalb habe ich mich entschlossen, das Lied We Are the World zu spielen heute. We Are the World wurde ja eigentlich USA for Africa, sagt ja schon alles, für die Hungersnot etc. Geschrieben. Ich glaube, von Michael Jackson und Lionel Richie damals, 85 war das, glaube ich, oder 84. Lionel Richie. Sorry. Und Philipp und ich lieben das Lied. Ich glaube, das kann ich so sagen. Und ich möchte dieses Lied, was damals und auch natürlich auch heute noch gegen die Hungersnot in Äthiopien und in Afrika eigentlich deswegen gesungen wurde. Ich finde, man kann es heute auch auf den Stand unserer Erde ummünzen und auf Klimawandel ummünzen, weil wenn wir da nichts tun, dann werden unsere Kinder und auch wir auch keinen Platz mehr zum Leben haben. Und deswegen habe ich mich für dieses tolle Lied entschieden und habe auch eben, als ich es mir angehört habe, schon wieder abgeheult, weil ich eben Emo bin.
Pastorin Antonia, das war eine richtig schöne Rede hier zum Abschluss.
So, und jetzt geht's auch los. Ich möchte es nicht vorenthalten, dieses wunderbare Lied.
Freut
Philipp, wir heulen jetzt beide gemeinsam. Maradjot, bis zum nächsten Mal.
Maradjot, schönen Gruß.
Maradjot.
Ciao.
Ciao.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. Big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so it's God given. There's a choice we're making. Make a better day, just you and me.
And the torch will begin. We're saving our